So, ihr Lieben, Advent, es ist wieder soweit. Man merkt es jedes Jahr aufs Neue, Weihnachten kommt plötzlich. Irgendwann mal ist es auf einmal soweit. Ich habe auch schon einige Kilo Spekulatius intus. Ja, ich hoffe, ihr auch.
Na gut, Kilo jetzt vielleicht nicht, ne? Aber
ich hoffe, ihr seid so richtig im Weihnachtsfieber. So, was der Markus vorhin gesagt hat, das stimmt. Wir verlieren das manchmal aus dem Fokus, so das zu genießen auch diese Zeit, weil man immer so viel zu tun hat. Aber das Ding ist, wir wollen das auch feiern, dass Gott Mensch geworden ist. Und lass uns das im Fokus haben. Und die ganze Arbeit drumherum, die gibt es dann trotzdem. Aber wenn der Fokus stimmt, haben wir schon die halbe Miete. So viel will ich erstmal dazu sagen. Genau. Der erste Advent, die Weihnachtszeit ist da und wir wollen heute in dieser Weihnachtszeit auch mit einer neuen Predigtreihe anfangen. Und zwar wollen wir uns jede Woche eine Eigenschaft von Jesus anschauen, welche letzten Endes zu unserem Weihnachtsgottesdienst wundervoll führt, weil Jesus ist wundervoll. Das ist so das Ziel. Und wir wollen uns jetzt jede Woche mal etwas anderes angucken, wovon er denn noch so voll ist, unser Jesus. Ne? Und Jesus ist nicht nur wundervoll, sondern hat noch viele, viele andere gute Eigenschaften, wie wir wissen. Und heute darf ich den Anfang machen, nämlich, dass Jesus voller Frieden ist. Er ist friedvoll. Er ist voller Frieden. So, ne? Ich möchte mit euch zunächst eine Prophetie in der Bibel anschauen. Eine Prophetie ist eine Vorausschau von einer Person, die von Gott etwas gesagt bekommen hat, was er weitergegeben hat. Und diese Person, die ich mit euch anschauen möchte, ist Jesaja. Ihr dürft schon mal aufschlagen, aber ich sage noch ein bisschen was vorher, aber Jesaja 9 dürft ihr schon mal aufschlagen, ja? Advent, ich habe gerade gesagt, dass heute Advent ist, das haben wir mehrfach gehört. Advent ist vom lateinischen Adventus Domini, so. Und das bedeutet die Ankunft des Herrn. Daher kommt unser Begriff Advent. Wenn du dich gefragt hast, warum ein Adventskalender, das ist die Ankunft des Herrnkalenders, so, ne? Kannst du jeden Tag eine Tür öffnen und so, kannst mal schauen, was da passiert. Unsere Adventsfeier ist ein Gedenken an die Zeit bis zur Geburt Jesu, welche wir Weihnachten feiern. Unser Leben jedoch ist ebenfalls Advent. Unser Leben jetzt ist Advent, denn wir warten darauf, dass Jesus wiederkommt, was die Bibel versprochen hat. Deswegen hast du eigentlich nicht nur in der Weihnachtszeit viermal schön Advent, also für jeden Sonntag irgendwie vier Wochen Advent, sondern du hast eigentlich jeden Tag Advent. So, 365 Tage im Jahr, denn Jesus hat gesagt, ich komme wieder. So, ne? Und das war nicht als Drohung gemeint, sondern das ist als eine, hey, und dann geht's euch richtig gut. Ja, also die wir mit ihm gehen. So, und das ist etwas, was wir auch immer im Bewusstsein haben dürfen. Advent machen wir uns immer bewusst, ja, dann, das war die Zeit bis hin zu Jesu Geburt. Und das ist auch richtig so, aber dein Leben ist Advent, weil du wartest darauf, dass Jesus kommt. Und eigentlich hast du jeden Tag aufs Neue ein kleines Advents-Happening, in dem du sagst, Jesus, ich möchte dich heute erleben. So, und Jesus kommt. So, also nur mal so, öffne dein Türchen sozusagen in deinem Herzen, so, Nummer 1 heute, und sag, okay, Gott, in dieses Türchen musst du rein. So, ne? Nicht rausnehmen, rein. So, okay. Jesaja Kapitel 9, Verse 5 und 6. Hier wird über dieses erste Warten auf den Messias gesprochen. Hier sehen wir auch seine Charaktereigenschaft, dass er friedvoll ist. Wie Verse 5 und 6 in Jesaja 9. Denn ein Kind ist uns geboren. Interessant, oder? Der Prophet sagt hier etwas, als wäre es schon so. So, ne? Da müssen wir mal überlegen. Okay, aber er sagt, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscharen, wird dies tun. So, ich habe gerade was falsch betont, nämlich man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber. Also nicht wunderbarer Ratgeber, sondern er ist zum einen der Wunderbare und zum anderen ist er der Ratgeber. So, ne? Ich habe es ein bisschen falsch betont beim Vorlesen. So, das passiert, wenn man so im Flow ist. Ja? Jesaja sah, dass ein Kind geboren wird, der Frieden bringen wird. Das ist die Hauptaussage, denn sein Thron des Friedens wird auf ewig bestehen, steht hier. Ne? Und dann zählt er auf, was für Eigenschaften dieses Kind haben wird. Wunderbar oder wundervoll, ihr versteht, ja? So, nur ein kleiner... Kleiner Tipp, ins Mikro pfeifen sollte man übrigens nie für die Aufnahme. Es tut mir leid an alle, die das gehört haben. Das ist ein bisschen fies, ne? Wenn man so ein Fies... Okay, egal. Wunderbar, Ratgeber, starker Gott. Übrigens auch interessant, Prophetie auf ein Kind hin und dann zu sagen, starker Gott, wir sehen hier wieder ganz Gott, ganz Mensch. Ewig Vater und dann kommt der Friedefürst, der Fürst des Friedens. Bisher wusste ich, dass ein Fürst ein Adeliger ist. So, ne? So weit reichte meine Kenntnis. So, und ich bin, mich hatte aber in der Vorbereitung interessiert, was denn ein Fürst nun im Detail ist, was es denn genau bedeutet, ein Fürst zu sein. Das Wort Fürst erstmal kommt aus dem althochdeutschen Foristo, habe ich gelesen. Ne? Foristo, und das bedeutet der Erste. Der Erste. In germanischen Sprachen wird das oft so ein bisschen abgeleitet, so wenn das englische first sagt uns was, ne, als erstes, first, ersten, ne, das ist genau davon abgeleitet, von diesem Wort Foristo, woher unser Wort Fürst kommt. Ja? Und also halten wir mal fest, was das eigentlich bedeutet hier, wenn er das Fürst des Friedens ist, dann ist er der Erste, der Frieden bringt. Das fand ich sehr interessant. Der Fürst des Friedens. Er ist der Erste, der Frieden bringt. Die Frage ist, welcher Friede? So, das ist die Frage, die sich doch dann ergibt, oder? So, dann überlegen wir, okay, er ist der Fürst des Friedens, er ist der Erste, der Frieden bringt, aber was bedeutet denn das jetzt für uns? Was bedeutet das für uns hier? Es geht letzten Endes um Frieden zwischen dir und Gott. Zwischen jedem Menschen und Gott. Darum geht es, dass dieser Friede hergestellt ist. Der Mensch hat sich von Gott entfernt und daraus entstand ein Unfriede zwischen dir und Gott. Ja? Als du Jesus nicht in deinem Leben hattest, warst du, und das sagt die Bibel an manchen Stellen, warst du wie ein Feind für Gott. Warst du wie ein Feind für Gott. Und trotzdem, hieran sehen wir, dass Gott auch das selber lebt und prägt, was er von uns erwartet, nämlich die Feindesliebe. Er liebt uns trotzdem. Ob wir jetzt bei ihm sind oder nicht, die Liebe ist da. So, aber es hat halt Konsequenzen, wenn wir uns ihm nicht zuwenden. Das ist halt die Sache, die mit hineinkommt. So. Das heißt, wir waren Feind von Gott. Eines Tages waren wir das. Doch in dem Moment, wo wir Ja zu Jesus gesagt haben, in dem wir Ja gesagt haben zu dem Fürst des Friedens, zu diesem Gott, der voller Frieden ist, war der Friede wiederhergestellt. War der Friede wieder da. Gott hat gesehen, dass wir Feind waren und er meinte, er will eine Lösung schaffen. Er sendet seinen Sohn, der Frieden bringen wird. Frieden wird nur möglich, und das war für Gott wichtig, war für Gott einfach eine Konsequenz, wenn etwas geopfert wurde. Und somit ist das Kreuz, was damals ein Symbol des Grauens war, für uns ein Symbol des Friedens geworden. Weil Gott in dem Moment Frieden zwischen Gott und Mensch geschlossen hat. Indem er sich hingegeben hat, indem er die Schuld bezahlt hat, die wir verdient hätten. Hat er Frieden gegeben. Jesus verkörpert diesen Frieden in allem, was er tat. Er konnte polemisch sein gegenüber den Pharisäern. Er konnte es wirklich. Er konnte ihnen so richtig eine mitgeben. So, wir gehen gerade im Mittwoch am Bibel- und Gebetsfrühstück gehen wir gerade das Matthäus-Evangelium durch. Und ich weiß, wir, die wir dabei sind und das lesen, wir lesen immer wieder mal, wie die Pharisäer so richtig eine Tsch bekommen. Und dann letztens haben die Sadduzäer noch eine Tsch. So einfach, naja.
Wir mussten einiges ertragen, sagen wir es mal so, ne? An Äußerungen, die Jesus gesagt hat und die so ein bisschen von ihrem hohen Ross so runtergeholt haben, so, ne? Wo sie sich selbst draufgesetzt haben. Da hat Jesus sie mal eben wieder runtergeholt, so, ne? Was auch richtig ist. Also er verkörpert zwar den Frieden, aber er wusste auch, was er will. Er wusste, was wichtig ist, damit das Reich Gottes wachsen kann. Er wusste diese Sachen, deswegen spricht er auch Probleme ganz klar an. Sein Ansinn war es nicht in erster Linie, Unruhe zu schaffen. Das war nicht sein Ansinn. Er ist ja kein Unruhebringer, Jesus. Sondern er wollte Frieden zwischen Gott und Mensch schaffen. Und wenn sich Menschen zwischen diesen Frieden stellen, dann wird Gott auch etwas dagegen sagen. Das ist seine Art. Als er am Kreuz starb, lesen wir, zerriss der Vorhang und alles, was uns hinderte, zu Gott zu kommen, war aus dem Weg. Es gibt einen Vorhang, der den Weg zum Allerheiligsten trennt. Im Allerheiligsten durften nur Priester rein. Nur Leute, die geweiht waren, durften dort rein. Alle anderen wären in dieser Gegenwart Gottes wahrscheinlich umgekommen, weil es zu herrlich war. Selbst die Priester mussten immer ein Glöckchen am Fußgelenk tragen. Und dann mussten sie rein an einer Schnur und naja, es konnte auch sein, dass es für einen Priester auch zu viel wurde. Und dann diese Herrlichkeit und Güte Gottes, diese Fülle von ihm, wie gut er ist. So, das Sünde kann nicht bestehen in der Güte Gottes. So, sondern, aber weil Gott gnädig ist, haben wir Zugang zu ihm. So, es ist ein bisschen, ich schneide das nur an. Man könnte das theologisch noch viel mehr vertiefen und wir können auch gerne noch im Café drüber sprechen, aber wir verlieren uns in Nebenschauplätzen jetzt gerade. Aber das Wichtige ist, dass du verstehst, Jesus ist gekommen, um Frieden zwischen dir und Gott zu schaffen. Das war der Grund, warum er gekommen ist. Das Friedensangebot steht. Gottes Angebot steht. Gott sagt, okay, ich will Frieden mit dir haben. Das ist klar. Und ich weiß von den meisten von uns, die hier sind, weiß ich, dass wir Ja zu diesem Friedensangebot gesagt haben. Und gesagt haben, ja, Jesus, durch dich möchte ich diesen Frieden mit Gott haben. Weil du für mich gestorben bist, möchte ich diesen Frieden haben. Angebot von Gottes Seite steht. Seine Hand ist gestreckt. Das Einzige, was wir brauchen, ist einschlafen und sagen, ey, ich gehe mit und ich will diesen Frieden haben. Das ist ein Punkt, warum Jesus so friedvoll ist. Weil er diese Hauptaufgabe hatte, Frieden zu schaffen, das wiederherzustellen auf den Ursprungszustand, wo Menschen mit Gott durch den Garten Eden wandelten, wie es die Bibel sagt, auf diesen Zustand zurückzubringen. Das Zweite ist, was wir lesen, noch etwas Schönes zu diesem Frieden Gottes, zu diesem Frieden, den Jesus verkörpert, lesen wir im Philipperbrief, das Kapitel 4, die Verse 6 bis 7, da steht, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und jetzt kommt einer meiner liebsten Bibelverse, und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Ja, aber wirklich, ne? Ist einer meiner liebsten Verse und so oft bestätigt in unserem Leben. Erstmal sagt Paulus hier, dass wir uns um nichts Sorgen brauchen. Es gibt Situationen, in denen wir Sorgen haben. Es gibt immer wieder etwas, wo wir mit etwas zu kämpfen haben, wo es nicht so rosig aussieht. Das Geld ist knapp, die Frau macht Stress, jemand ist krank, Kinder spielen verrückt. Wolltest du schon... Ja, total weit hergeholt, ja genau. Ja, eigentlich wäre meine Frau heute in der Kinderstunde gewesen und dann dachte ich, na gut, hätte ich mal wegmachen müssen. Nein, Quatsch. Also, der Mann macht Stress, gibt's auch. Wobei, eigentlich nicht. So, Kinder spielen verrückt und so vieles mehr. Es gibt einfach eine ganze Palette an Sorgen, die wir haben können. Ja, es gibt wirklich eine Reihe davon. So. Und ich muss kein Prophet sein, um zu sagen, dass hier gerade Menschen sind, die mit Problemen gekommen sind. Muss ich nicht sein. Da könnte ich zu zweit mit jemandem sein. Ich müsste es nicht sagen. Weil irgendwo gibt es immer eine Baustelle, oder? So. Gibt's. Manchmal ist sie größer, manchmal ist sie kleiner. Wie auch immer. Ist egal. Aber man muss kein Prophet dafür sein. Und da klingt es doch schon fast naiv, fast dumm zu sagen, sorgt euch nicht. So, und wir haben vielleicht vor Augen diesen riesigen Berg von Problemen vor uns. Und wir denken uns, wie soll das nur werden? Und dann liest du diese Bibelstelle und denkst dir, sorgt euch um nichts. Sorg du dich doch um nichts. So, ne? Keine Ahnung. Was denn jetzt Paulus? So, ne? Aber Paulus, okay. Wer die Biografie von Paulus kennt, weiß, wenn der das sagt, okay, er war schiffbrüchig gewesen, er war im Gefängnis gewesen für Christus, er hat eine ganze Reihe an Sachen erlebt, die ich noch nicht erlebt habe. Und ich denke, mein Problem ist groß. So, einfach mal dahingestellt. Problem ist immer etwas Subjektives, wie groß es für jemand ist. Es ist meistens ist ein Problem in deinem Leben und in meinem Leben nichts Objektives. Du brauchst einfach manchmal Menschen, die von außen drauf gucken und sagen, Mensch, so und so sieht es vielleicht auch aus. Manchmal kann es riesig sein. Wir müssen nicht drüber sprechen. Es gibt Probleme, da wirkt es, als würde uns der Boden unter den Füßen weggezogen werden und so weiter. Und dann klingt es schon fast provokativ, diese Bibelstelle zu lesen. Sorgt euch um nichts. Aber wir wissen, dass die Bibel recht hat. So, weil es ja weitergeht. So, es steht ja nicht hier, sorgt euch um nichts, Punkt, Ende, aus, Mickey Mouse, so, das steht nicht da, Mickey Mouse sowieso nicht, da kam man ein paar tausend Jahre später. Nee, aber was hier steht, ist Folgendes, Paulus koppelt das an etwas, diese Aussage. Er sagt, dass wir unsere Anliegen, die wir haben, unsere Sorgen und Nöte, die wir haben, vor Gott bringen sollen. Das ist so das Erste, was er sagt. Ne? Wir haben es gerade gelesen, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen und so weiter. Sondern, statt sich die ganze Zeit aufs Problem zu drehen, an den wenden, der die Antwort hat. Und dann sollen wir mal so sagen, was nicht läuft. Und dann ist eine Verheißung dran gekoppelt. Es heißt hier, dass der Friede Gottes uns in Jesus Christus bewahren wird. Und nicht nur irgendein Friede, sondern es ist der Friede, der allen Verstand übersteigen wird. So, es wird für dich keinen Sinn machen, warum du auf einmal ruhig bist in dieser Situation. Möglich. Es wird für dich keinen Sinn machen, dass du auf einmal etwas wie Frieden erlebst, wobei du vorher Chaos erlebt hast in deinem Kopf. Macht für dich keinen Sinn. Wir erwarten manchmal in unseren Sorgen, dass wir zu Gott gehen und Gott sagt, ach ja, du Armer. Das tut mir aber leid, so, da weiß ich jetzt auch nicht, was ich machen soll. So, das ist schon ein großes Problem oder so. Ne? Manchmal glauben wir, dass Gott so menschlich reagiert auf solche Momente. Klar, er hat Mitleid, das steht auch in der Bibel. Er hat Mitleid mit unseren Kämpfen, steht im Hebräerbrief. Wenn ihr das, ich weiß jetzt nicht, Kapitel und Vers, müsst ihr einfach den ganzen Hebräerbrief lesen, um dahin zu kommen. Aber es ist auf jeden Fall, steht's drin. Ja? Und da steht nicht drin, dass er Mitleid hat und das schön immer noch oben drauf packt und zu sagen, wie schlimm es uns wirklich geht. Das ist nicht Gottes Art, sondern was Gott macht, ist zu zeigen, okay, ich sehe diese Situation, in der du drin bist, aber ich will dir einen Ausweg schaffen. Aber was als erstes vor dem Ausweg kommt, ist der Friede. Und er ist so viel wichtiger manchmal als alles andere. Ich weiß nicht, ob ihr mal ein Problem hattet, wo ihr schlaflose Nächte hattet. Ich kenne das nicht, ich kann gut schlafen. Aber trotzdem, manchmal gibt es das so. Ne? Hat man ein Problem und liegt dann wach nachts. Oder man will sich auf irgendetwas konzentrieren, aber jedes Mal driften die Gedanken hin zu dem Problem. Es ist so, so oft im Alltag von jedem Menschen zu finden. Diese Sache, ein Problem wird groß. Ein Problem wird noch größer. Je länger wir uns damit beschäftigen. Und ich will jetzt nicht dazu einladen, nicht mehr drüber nachzudenken, das wäre auch Quatsch, aber Gott mit hineinzuholen ins Boot und zu sagen, ich brauche das, was ich hier im Philipperbrief gelesen habe, nämlich den Frieden, der mein Verstand übersteigt. Gott bekommt niemals Panik. Niemals. Ganz sicher nicht, genau. Er weiß, was du gerade in deinem Leben hast. Er weiß, dass du gerade verzweifelst. Und er ruft dir förmlich zu, rede mit mir. Sprich mit mir. Ich bin da. Rede mit mir. Sag mir, was dir auf dem Herzen ist. Und warum sagt er das? Weil er dir das geben will, was du gerade am meisten brauchst. Und das ist primär Frieden. Wenn Friede die Grundlage ist, dann wirst du einen ganz neuen Blick auf deine Umstände. Wenn das Interessante ist, dass die Sorge rein faktisch noch da ist. So, auch wenn der Friede da ist. So, dann geht es dir halt ein bisschen besser im Chaos. So, ne? Das ist vielleicht was anderes. So, aber es ist, die Sorge ist zwar noch da, aber Gott ist eben auch da. Und du merkst, du bist nicht mehr alleine. Du merkst, du bist nicht alleine. Du hast zwar ein Problem, es ist noch da, du bist noch nicht raus aus dieser Situation, aber Gott ist dabei. Und du merkst auch immer, wie du ruhiger bist. Und wie dieser Gott, dem du alles zutraust, wenn du den im Boot hast, ja, dann geht es dir doch gut. Dann hast du diesen Anker, woran du dich festhalten kannst, wo du sagen kannst, okay Gott, du und ich, wir gehen da durch und ich weiß, dass du dabei bist. Wir haben das so oft in der Bibel, wo es drinsteht. Psalm 23 steht es, gehe ich durch Tal des Todesschattens, so fürchte ich mich nicht, denn du bist bei mir. Es sagt nicht, dass die Probleme nicht da wären. Ne? Im Tal des Todesschattens, das klingt jetzt nicht so wie Disneyland oder so. Ne? Sondern das klingt echt wie Katastrophe. War ich schon wieder bei Disney, ne? Okay, es ist also Chaos, ist noch da. Aber ich fürchte mich nicht, weil du bist bei mir. Frieden. Und da gibt es noch viele, viele andere Stellen, die genau darüber sprechen. Nicht alleine zu sein. Wo die Jünger im Boot waren und das Boot drohte zu sinken und Jesus schlief hin. Ne? Und sie kommen zu Jesus und sagen, Jesus, hilf uns. Und er stillt den Sturm. Es braucht manchmal diesen Schritt von uns, dass wir zu Gott gehen und sagen, Herr, hilf mir. Manchmal sind wir so problemfokussiert, dass wir das aus dem Blick verlieren. Wo Jesus schon dasteht und sagt, frag mich doch und ich helfe dir. Du kannst diesen Frieden, den du bekommst von Gott, natürlich nicht von Christus lösen, denn es steht hier, denn in Christus ist er bewahrt. Dieser Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt. In Christus. Das heißt, deine Beziehung zu Jesus ist ein Faktor. Wenn du in ihm bist und er in dir. Wenn du Ja gesagt hast zu Jesus, bist du in ihm und er in dir. Das ist eine wichtige Grundlage für diese Sache. Nathalie und ich haben das so oft erlebt, dass wir Situationen hatten, wo wir innerlich aufgewühlt waren, wo wir Stress hatten, wo wir mit Ängsten konfrontiert waren, wo wir mit Sorgen konfrontiert waren. Ich meine, wir müssen nicht drüber reden. Wir haben das alle schon mal durchgemacht. Und aber indem wir uns an Gott wendeten, indem wir uns an den Friedefürst wendeten, kam ein Frieden, der keinen Sinn gemacht hat. Er hat faktisch keinen Sinn gemacht. Es hat wirklich nichts Logisches. Es übersteigt den Verstand. Denn an der Grundproblematik hat sich ja, wie gesagt, nichts geändert. Die Einstellung hat sich geändert. Wenn du merkst, dass Gott da ist, dann weißt du, dass du nicht alleine bist. Und schon dieses Wissen baut Glauben auf, Herausforderungen anzugehen. Wo bist du gerade drin? Läuft bei dir alles gut? Dann suche diesen Frieden trotzdem und wenn du ihn auch nur erlangst, damit du ihn weitergibst. Oder läuft es gerade richtig mies und du verzweifelst an deiner Situation, dann suche Gott, sage ihm, was dich beschäftigt und dann erlebe den Frieden Gottes. Es ist eine Verheißung, dass der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, kommen wird. Der Friede Gottes ist kein Schönreden einer Situation, sondern die Kraft, ein Problem so anzugehen, dass es Sinn macht. Besonnen, wohlüberdacht, vielleicht brauchst du Mut, vielleicht musst du deinen Stolz begraben, alles liegt da drin. In diesem einen Schritt, dass wir sagen, Gott, hilf mir. Gott meint es gut mit dir. Auch wenn du gerade in Entscheidungen steckst, suche auch dort den Frieden Gottes. Wo ist er? Ist da Frieden drauf oder wühlt dich ein Gedanke nur auf? Ist da Frieden drauf? In Entscheidungen kann man das super sehen. Ich hatte mal vor ein paar Monaten hatte ich eine Situation, wo mich jemand angesprochen hat und gesagt hat, ey, ich habe Kontakt bekommen zu jemandem, der in einem fernen Land studieren möchte und er hat kein Geld mehr fürs Studium und müsste sein ganzes Studium beenden und so weiter. Kannst du nicht was spenden? So, und ich habe gesagt, ja, gib mir mal ein paar Infos und so, ne, habe dann die Infos bekommen von ihm und habe mir das so durchgelesen und ja, es wirkte alles irgendwie plausibel. Es gab ein paar Ungereimtheiten, wo ich dachte, okay, darüber müsste man noch sprechen, wenn es so ist, aber was ich die ganze Zeit hatte, ist, ich hatte überhaupt keinen Frieden darüber. Da war kein Friede da. Es war nichts da, wo man gemerkt hätte, dass Gott da drin steckt. So, und es war schon so, ich kannte das in der Art und Weise nicht, muss ich sagen. Es war echt so, mach das nicht, lass die Finger davon, das ist nicht in Ordnung. So, und ich dachte mir, okay, dann werde ich mal der Person, die mich kontaktiert hatte, schreiben, dass ich das nicht machen werde und mit Begründung. So, es ist halt auch ein Christ gewesen und hat gesagt, ey, ich habe da irgendwie keinen Frieden drüber und ich möchte dich auch da irgendwie, ne, dass du das nochmal prüfst und sowas und schaust, ob das überhaupt für dich auch das Richtige ist, weil er war bereit, eine größere Summe zu spenden. So, und hab ihm das gesagt und er hat gesagt, ey, ich habe genau dasselbe gehabt in der Gebetszeit, ich hatte keinen Frieden darüber, da war nichts. Und ich habe die Person kontaktiert und habe ihr gesagt, wir machen das nicht. In dem Moment wandelte sich die ganze Persönlichkeit dieses Menschen und er wurde beleidigend und stinksauer und wie kannst du nur und. Wo man gemerkt hat, irgendwas war da faul. So, ne, zu 100% kann ich es nicht sagen heute, aber irgendwie war da was faul. Und es war richtig faul, es hat gestunken. So, ne? So, und das ist so. Wir brauchen in Entscheidungen, die wir treffen, auch da den Frieden Gottes, der Einverstand übersteigt und der uns wirklich auch, ne, wenn du eine Entscheidung zu treffen hast und du merkst, irgendwie sprechen 1000 Argumente dagegen, aber Gott ist da, dann machst du es. So, weil Gott ist größer als unser Verstand und er wird sagen, okay, es wird funktionieren. Dann kommt auf einmal Friede rein und du hast vielleicht menschlich gesehen 1000 Argumente, die dagegen sprechen. Kann passieren. So, ne? Andersrum kannst du auch denken, so okay, ich als guter Christ, ich müsste das eigentlich machen oder was auch immer und Gott sagt, nein, lass das. So, und du merkst einfach, da ist kein Frieden drauf. Muss man vielleicht auch manchmal üben. Ja? Ich bin auch schon mal reingefallen auf Betrüger. Ich weiß nicht, ob ihr auch schon mal so. Also, ne? Wir Christen, wir wollen ja auch immer helfen und so weiter. Ne? Ey, ich warte heute noch, dass ich mein Geld zurückbekomme so bei einer Person. Aber das kann passieren. So, ne? So, es ist einfach diese Sache, wo ist Frieden drauf? Wo nehmen wir Gott mit rein? Was kann Gott sagen dazu? Ja? Der Friede Gottes ist unabdingbar für unser Leben mit ihm. Wo steckt Gott gerade jetzt in deinem Leben? Wo liegt der Friede drauf, den er dir geben will? Er ist der Fürst des Friedens. Er ist voller Frieden. Er ist derjenige, der dich mit Frieden segnen will. Wenn du Probleme hast in deinem Leben, suche Gott und erlange diesen Frieden Gottes. Björn Lüttke, als er hier war, der hat es wunderbar gesagt, nämlich das Wort Shalom, hat er gesagt, das ist der perfekte Zustand des Friedens. Das bedeutet das Wort Shalom. Und ich dachte mir, wow, klasse. So, wenn das Wort Shalom kommt im Hebräischen sehr oft vor, wenn es in der Bibel benutzt wird, fürchte dich nicht und so. Ja? Friede sei mit dir, ist dieses Shalom, Friede sei mit dir. Und da ist wohl der perfekte Zustand des Friedens, seine hundertprozentige Art des Friedens. Ja? Und ich fand das so genial, dass es das bedeutet. Denn das ist genau das, was Gott dir heute geben will. Und ich glaube daran, dass wenn du heute hier bist und merkst, irgendwie ist in meinem Leben gerade Chaos, will Gott das heute ändern. Wenn du merkst, irgendwie sind diese Probleme so groß für mich und ich habe nur noch die Probleme vor Augen. Gott will das heute ändern und will dir Frieden geben. Ich glaube das zumindest. So, und ich möchte euch mal bitten, zusammen aufzustehen einfach. Und dass wir einfach unsere Augen kurz schließen. Gott hat seinen Sohn gesandt, damit wir Frieden mit ihm haben können. Er hat Jesus gesandt, damit wir Frieden mit ihm haben können. Und wenn du Jesus in deinem Leben noch nicht angenommen hast, möchte ich dir jetzt die Möglichkeit geben, ihn anzunehmen, indem du mir einfach ein Handzeichen gibst. Okay. Dann möchte ich aber nochmal darauf ansprechen, wenn du gerade in deinem Leben irgendwo ein riesiges Problem hast, wir werden gleich eine Gebetszeit zusammen haben, geh zu der Person hin, die heute betet und lass für dich beten und frage wirklich danach, kannst du beten für den Frieden Gottes? Und ich möchte dich ermutigen, diesen Weg zu gehen, weil der Friede Gottes ist so wichtig für unser ganzes Leben, dass wir das erleben. Wir haben den Fürst des Friedens als Gott. Wir haben ihn da und er möchte Frieden geben, weil er nur das Gute für dich möchte. Ich möchte jetzt nochmal beten und dann bitte ich das Lobpreisteam nach vorne zu kommen. Und wäre cool. Nathalie wird beten gleich für euch, wenn ihr wollt. Und ich bete jetzt mal selber und dann singen.